In der letzten Woche haben wir uns einen Text angeschaut aus 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13. Ich habe versprochen, es geht heute damit weiter. Ich lese noch einmal den Vers vor. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Da haben wir die Folie, sehr schön. Ich möchte ganz kurz nochmal komprimiert wiedergeben, worum es letzte Woche ging, damit wir weitergehen können in unserem Text und weiter verstehen können, was der uns zu sagen hat für heute Morgen. Ich habe mit einem Bekenntnis begonnen, dass ich an einen dreieinigen Gott glaube, dass ich an Vater, Sohn und Heiliger Geist glaube. Drei Personen, aber dennoch ein Gott. Und viele versuchen das in Symbolen zu erklären, aber das ist gar nicht so einfach. Bilder sind gut dafür, Analogien, aber alle haben ihre Grenzen. Auf jeden Fall möchte uns die Bibel deutlich machen, okay, es gibt nur einen Gott, aber wir nennen Gott, Gott Vater, Gott Sohn Jesus Christus und Gott Heiliger Geist. Drei Personen werden Gott genannt, wir haben einen Gott und diese drei Personen sind alle identisch in ihrem Wesen. Sie sind auf gleicher Ebene göttlich und sie sind auf gleicher Ebene auch ewig. Da gibt es nichts dran rumzudrehen. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass wir da nicht eine Hierarchie bauen, die Bibel selber nicht baut. Aber sie stehen dennoch in Beziehung zueinander, obwohl sie gleichermaßen göttlich und gleichermaßen ewig sind, unser dreieinige Gott. Und diese drei Personen stehen in einer perfekten Harmonie zueinander. In einer perfekten Einheit. Wenn du Einheit sehen möchtest und erleben möchtest, lies das Neue Testament, wo diese Lehre entfaltet wird, dieser Dreieinigkeit. Das ist ja nicht etwas, was wir uns ausdenken. Dreieinigkeit, dieser Begriff kommt im Neuen Testament nicht vor. Nein, aber er fasst sehr gut das zusammen, was uns die Bibel bezeugt. Ja? Deswegen sprechen wir von Dreieinigkeit, auch wenn Paulus selber diesen Begriff nicht sagt, aber er sagt das hier. Und daraus erkennen wir, okay, Gott, du bist drei Personen und dennoch eins. Es übersteigt meinen Sinn, aber ich muss es auch nicht alles zutiefst verstehen, denn wenn ich alles verstehen würde, dann wäre ich dir ja gleich. An diesem Punkt sind wir nicht. Und es ist nicht schlimm, wenn wir es nicht bis zuletzt verstehen. Aber es ist wichtig, dass wir die Dinge verstehen, die uns das Wort Gottes selber aufträgt. Dass wir die Dinge wahrnehmen, auffassen und verinnerlichen. Und ich bin zutiefst überzeugt, dass die Wahrheit der Dreieinigkeit nicht etwas ist, was nur Theologen und Pastoren zu interessieren hat in ihren Büros, sondern ich glaube, dass diese Lehre der Dreieinigkeit etwas mit deinem praktischen Leben zu tun hat. In der Beschäftigung mit der Dreieinigkeit wird dein Leben sich verändern. Du wirst Auswirkungen erleben, die sich auf dein Leben, auf deine Situation beziehen, wenn du dich mit dieser Beziehung der Dreieinigkeit beschäftigst. Okay, sie bilden eine perfekte Einheit. Und dann haben wir letztes Mal festgehalten, okay, diese drei Personen halten alle etwas in der Hand. Alle? Nein, nur zwei. Wir haben einmal Jesus Christus mit der Gnade, die er anbietet. Und dann haben wir Gott, den Vater, der die Liebe in seiner Hand anbietet. Und der Heilige Geist hat selber nichts in der Hand. Er ist der Kanal, der bringt. Er führt in Gemeinschaft. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, Gemeinschaft mit Gott selbst zu haben. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, Liebe Gottes zu empfangen. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bedeutet, die Gnade Jesu Christi zu empfangen. Nehmen wir den Heiligen Geist hier raus, dann bleibt uns nichts. Jesus hat den Heiligen Geist dazu eingesetzt, dass er dieser Kanal ist, dass er vermittelt. Es war Jesu Wille. Einigen gefällt das nicht. Aber wenn wir uns erinnern, hat es auch vielen nicht gefallen, dass Jesus Christus als Sohn Gottes auf die Welt kam und hat gesagt, Leute, ich bin jetzt hier
da, um zu vermitteln. Ich werde eure Schuld auf mich nehmen. Das hat einigen nicht gefallen, obwohl das Angebot doch so verlockend ist. Okay, die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist führt zu diesen Eigenschaften, die die zwei Personen in ihrer Hand halten. Wir haben darüber nachgedacht, was bedeutet es, in der Gemeinschaft des Geistes zu leben. Und heute möchte ich darüber sprechen, was ist, das Thema habe ich überschrieben, mit die Gemeinschaft des Heiligen Geistes bewahren und fördern. Denn wenn wir uns diesen zweiten Korintherbrief anschauen, werden wir merken, dass es tatsächlich etwas, was bewahrt werden muss. Denn er stand in Gefahr, verloren zu gehen. Wir als Gemeinde haben ein Gemeindemotto. Das da lautet, wir sind eine Gemeinde, in der Menschen Gottes Liebe und Kraft erfahren. Wir sind eine Gemeinde, in der Menschen Gottes Liebe und Kraft erfahren. Unser Gebet ist, dass du das hier erlebst, dass du in den Gottesdiensten und in anderen Veranstaltungen genau das erfährst. Das ist unser Wunsch. Und wie wir eben gerade gesehen haben, wir brauchen den Heiligen Geist, um an diese Reichtümer Gottes zu kommen. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wir in der Leitung haben uns gefragt, und auch letztens in einem Mitarbeitergremium haben wir uns gefragt, was sind Hindernisse für so einen gesegneten Gottesdienst? Gibt es Stolpersteine? Gibt es Hindernisse, dass die Kraft Gottes, dass die Liebe Gottes, dass die Gnade Gottes in unser Leben fließt? Wenn wir uns treffen, gibt es hier unter uns irgendein Hindernis, das uns daran hindert, Gott zu nahen? Oder ist alles Paletti? Wenn es Hindernisse gibt, hat es uns als Leitung interessiert, dann wollen wir diese Hindernisse möglichst aus dem Weg räumen. Paulus hat genau denselben Wunsch. Denn was er hier macht in seinem Abschlussvers, ja, das ist ein Wunsch, eine Bitte, ein Segen. Er möchte, dass das passiert. Er möchte, dass Liebe, dass Gnade Gottes kommt durch den Heiligen Geist, wenn wir Gemeinschaft haben mit dem Geist Gottes und ihn einladen und in seiner Atmosphäre leben, in seiner Gegenwart leben und das genießen, dass Gott uns nahe kommt. Paulus hat diesen selben Wunsch auf dem Herzen. Ich möchte, dass meine Gemeinde in Korinth das erlebt. Er möchte diese Gemeinschaft des Geistes nicht verlieren. Und darum macht er Folgendes: durch diese Gemeinschaft des Geistes, man kann auch sagen Partnerschaft, ja? Das ist uns vielleicht noch ein bisschen näher. Die Partnerschaft mit dem Heiligen Geist. Heiliger Geist, du und ich, ja, wir zu zweit durchs Leben. Und er hat sich fest vorgenommen, ich möchte jeden Gedanken, jedes Gefühl, jede Tat, jedes Wort, was ich spreche, möchte ich unter die Herrschaft des Geistes geben. Heiliger Geist, du bist in mir. Nicht mehr ich bestimme, sondern der Sohn Gottes bestimmt und er hat dem Heiligen Geist die Autorität gegeben, in meinem Leben zu wirken. Und somit gibt er Raum, dem Geist Gottes zu herrschen in seinem Leben. Und das hat Paulus getan zutiefst. Diese Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, und das sehen wir durch das ganze Neue Testament, führt nie dazu, dass wenn du Gott erlebst und den Geist in seiner Macht und seiner Kraft, dass du zu Hause in deinem Wohnzimmer sitzt, Däumchen drehst und vielleicht noch einen Fernsehgottesdienst dir anschaust. Die Gemeinschaft des Geistes führt immer in die Gemeinschaft der Heiligen. Es ist niemals, dass jemand alleine bleibt, es ist immer ein Leib. Wir hatten es vorhin, Imran war hier, ja? Das hat uns bewegt. Wir stehen ein füreinander. Das Neue Testament ist voll davon. Wer meint, Jesus Christus zu folgen, alles unter die Herrschaft des Geistes zu stellen, um Frieden mit Gott zu haben, um Gott zu nahen, ohne Geschwister, ohne seinen Bruder und seine Schwester im Herrn. Imran hat es gesagt, meine Eltern und Geschwister in Jesus, hat er gesagt. Für die ist er dankbar. Ohne die geht es nicht. Wer das meint, der hat mindestens Apostelgeschichte bis Offenbarung die Bibel nicht gelesen. Weil es ist Jesu Wunsch, dass die Jünger das etablieren und die Gemeinde wächst und dass Jesus seinen Heiligen Geist in diese Gemeinschaft bringt und hier seine Gaben fließen lässt, seine Frucht ausgießt und wir uns auferbauen durch den Heiligen Geist. Paulus hat sich in solchen Gemeinschaften befunden. Er hat solche Gemeinschaften gegründet. Er fühlt sich verantwortlich für die Gemeinschaft in Korinth. Er ist gerade nicht da. Er hat aber dennoch Gemeinschaft mit ihnen, weil sie ein und dasselbe Ziel haben. Und er sieht, dass diese Gemeinschaft der Heiligen in Korinth und die Gemeinschaft mit ihm zusammen, dass die gefährdet ist. Und indem die Gemeinschaft unter den Gläubigen gefährdet ist, ist letztendlich auch der Segen Gottes gefährdet. Und das erkennt er und das geht er an. Okay, warum sieht er das gefährdet? Warum ist das ein Thema für ihn? Denn wenn wir hier diesen Vers lesen, die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wenn du das nur auf der Folie liest, dann erkennst du nicht, dass das tatsächlich der letzte Vers ist in diesem Buch oder in diesem Brief, 2. Korintherbrief. Das ist der allerletzte Vers. Jemand hat darüber geschrieben, der umfassendste, reichste und herrlichste Schlusssegen, mit dem Paulus je einen Brief geschlossen hat. Also er fährt mit der ganzen Trinität auf, ja? Mit der Dreieinigkeit, mit dem Dreieinen Gott und überschüttet die Korinther mit Segen. Es ist doch alles herrlich, es ist doch alles schön. Wenn wir uns aber den 2. Korintherbrief anschauen, werden wir merken, dass das eigentlich nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit ist, was er hier tut. Er segnet sie über alle Maßen. Aber wenn du diesen Brief mal zu Hause zu Gemüte führen solltest, und das ist wirklich eine Freude, dann wirst du sehen, dass Paulus massive Probleme hatte mit den Korinthern. Paulus war sehr betrübt. Paulus litt zutiefst unter sehr, sehr komplizierten und schwierigen Verhältnissen in dieser Gemeinde. Gott hat Paulus beauftragt, Gemeinden zu gründen, alles aufzugeben, nur noch für Jesus zu leben. Paulus tut das mit allem Eifer. Er sagt an einer Stelle, ich habe mehr gearbeitet als alle anderen. Und zu Recht sagt er das. Er ist nicht hochmütig. Er hat noch seinen Job währenddessen gemacht, hat gesagt, und ich lege noch eine Schippe drauf. Ich mache genau den gleichen Dienst wie die anderen Apostel und arbeite noch zusätzlich. Ich habe alles aufgegeben. Und er ringt um seine Gemeinden und auch um die Korinth-Gemeinde. Er ringt darum, weil er merkt, dass die Beziehungen auseinanderbrechen. Sie akzeptieren ihn nicht. Sie akzeptieren nicht die Autorität Gottes. Paulus hat die Autorität von Gott bekommen. Du bist mein Werkzeug und ich möchte viele Nationen erreichen. Paulus sagt, alles klar, ich mache das. Und auf einmal merkt er, die Gemeinden wollen mich nicht. Die Gemeinden sind gegen mich. Sie missachten. Und das betrübt ihn, dass er nicht akzeptiert wird. Es gibt für einen Pastor nichts Schlimmeres. Wenn er versucht, mit bestem Wissen und Gewissen das Wort Gottes darzubringen, als Lebensquelle, Jesus Christus groß zu malen, und die Leute wollen es nicht. Die Leute wollen dich nicht, sie sind gegen dich. Warum auch immer. Und er schreibt am Anfang seines Briefes, das merken wir nicht in dem letzten Satz, er schreibt am Anfang des Briefes, dass es Vorfälle in der Gemeinde gab, die alle zu sehr, sehr großen Traurigkeit geführt haben. Es scheinen persönliche Vorfälle gewesen zu sein. Es wird nicht ganz, ganz genau beschrieben, was da passierte, aber es ist auch gar nicht so schlimm. Ich möchte nicht so sehr über diesen Vorfall, der dort passierte, reden, sondern wie Paulus damit umgegangen ist. Er hat gesehen, die Gemeinschaft in der Gemeinde zerbröckelt, der Segen Gottes geht flöten, die Gemeinschaft des Geistes geht flöten, die Gnade und Liebe geht flöten. Warum? Weil die Einheit in der Gemeinde gefehlt hat. Okay, warum? In der Beschäftigung mit dem Dreiein Gott hat Paulus Folgendes gesehen. Vater, Sohn und Heiliger Geist führen eine intakte Beziehung miteinander. Völlig harmonisch. Niemand beherrscht den anderen. Jeder ist demütig. Sie leben eine perfekte Einheit. Und in dieser Beziehung mit diesem dreieinen Gott sieht er das. Gott, wenn ich dich sehe, wenn ich dich anschaue, dann sehe ich perfekte Einheit. Und du möchtest doch, dass wir dein Abbild sind. Dass das, was du selber darstellst, dass das zum Tragen kommt in unserer Gemeinde. Dass das zum Tragen kommt in unseren Beziehungen. Das bedeutet, in diesem Augenblick hat er gesehen, Gott, du bist in der Einheit zueinander, in der Beziehung zueinander, perfekt. Und ich sehe, dass die Beziehungen in meiner Gemeinde, wo du doch regieren solltest, wo die Gemeinschaft des Heiligen Geistes fließen sollte, ich sehe, es sind gebrochene Beziehungen. Und er reflektiert das. Er sieht, Gott, du bist völlig eins und wir nicht. Wenn du nicht glaubst, dass Vater, Sohn und Heiliger Geist komplett eins sind, sondern sich gegenseitig sogar noch bekriegen, das wird Auswirkungen haben auf dein praktisches Leben. Aber wenn du Gott selber anschaust und siehst, er lebt in perfekter Harmonie, dann wird es dein Wunsch sein, diese Harmonie auch wieder zu spiegeln. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns mit dieser Dreieinigkeit beschäftigen. Okay, er reflektiert darüber. Er sieht, ich lebe in gebrochenen Beziehungen hier in dieser Gemeinde. Und daraus zieht er eine Konsequenz. Was tut er? Wir haben vorhin Psalm 15 gehört. Wer darf sich Gott nahen, wurde die Frage gestellt. Wer darf in deinem Zelt weilen, heißt es. Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berg? Also im Prinzip dort, wo Gott seine Gegenwart leuchten lässt. Wer darf dazukommen? Und dann ist die Antwort, der rechtschaffen wandelt und Gerechtigkeit übt und Wahrheit redet in seinem Herzen. Rechtschaffen sein, Gerechtigkeit üben und Wahrheit reden. Und Paulus hat gesagt, auch wenn es diesen Konflikt jetzt gibt, ich akzeptiere es nicht, dass der Segen Gottes uns durch die Hände rinnt. Ich möchte, dass Gott segnet. Ich möchte, dass Gott gegenwärtig ist. Ich möchte, dass Gottes Gegenwart erlebbar ist in der Gemeinschaft. Was tut er? Was tut er, um diese Nähe zu empfangen? Er spricht Gerechtigkeit und Wahrheit. Und das tut weh. Dann wird beschrieben im 2. Korintherbrief, dass er den Korinthern einen Brief geschrieben hat. Den haben wir leider nicht. Es wäre sehr interessant, was er da geschrieben hat. Der Brief wird genannt der Tränenbrief. Dort hat Paulus sehr, sehr klare Worte gefunden. Sehr, sehr scharfe Worte, um die Situation wirklich den Nagel auf den Kopf zu treffen. Gut, dass wir einander haben. Und das hat ihn sehr betrübt und es hat ihn sehr viele Tränen gekostet, sagt er. Aber er hat diese Herausforderung angenommen und hat Gerechtigkeit und Wahrheit ausgesprochen, weil er diesen Segen wollte. Er wusste nämlich, dass wenn wir, und das können wir auf uns auch beziehen, wenn wir nicht die Bereitschaft haben, in Einheit zu leben, unsere Beziehung in Einheit zu führen, dann ist unser Segen gefährdet. Warum? Weil wir sündigen. Wir sündigen gegen unseren Bruder, aber noch viel mehr gegen Gott selbst. Zwischenmenschliche Belastungen sind nicht nur eine Ebene, die dich und mich betreffen. Gott macht unmissverständlich klar, dass deine gebrochenen Beziehungen zu deinem Nächsten eine gebrochene Beziehung zu Gott selbst darstellen. Und deswegen ist es Jesus so wichtig, liest Johannes 17 zu Hause, wie diese Gemeinschaft, die Einheit der Jünger wichtig ist, wie er das vorlebt. Ich war komplett eins mit den Jüngern, ich habe ihnen alles gegeben. Ich habe alles dazu gemacht, dass sie eins sind. Bewahre sie in dieser Einheit, Herr, betet er. Wenn wir die Einheit nicht leben und unsere zwischenmenschlichen Beziehungen gebrochen bleiben, leben wir in offener Sünde vor Gott. Warum sage ich das? Ist es nicht ein bisschen weit hergeholt, könnte man jetzt sagen, dass man auf so eine Schlussfolgerung kommt? Aber der König David, als er einen krassen Ehebruch begangen hat, inklusive Ehebruch, hat er noch gleich jemanden umbringen lassen. Ich werde jetzt die ganze Geschichte nicht erzählen, aber als sein guter Freund zu ihm kommt und ihm sagt, was er da gerade eigentlich gemacht hat, dann hat er einen Psalm geschrieben. Er hat ein Lied geschrieben, in dem er sein Innerstes nach außen gekehrt hat vor Gott. Und dann sagt er im Psalm 51, Vers 6, lies zu Hause diesen Psalm und mach ihn zu deinem Psalm. Er sagt, gegen dich alleine habe ich gesündigt und getan, was böse ist in deinen Augen, damit du im Recht bist mit deinem Reden, rein erfunden in deinem Richten. Herr, du bist gerecht. Du bist allein gerecht. Ich habe Ehebruch begangen. Ich habe einen Menschen umbringen lassen. Ich habe gelogen, was das Zeug hält, nur damit meine Weste reinbleibt. Und dann kommt er zu dem Schluss und sagt, Gott, gegen dich allein habe ich gesündigt. In unserem Bibelleseplan haben wir von Josef gelesen. Dort wird er auch mit sexueller Sünde konfrontiert. Eine Frau versucht, ihn rumzukriegen. Und er steht kurz davor, sozusagen, begehe ich den Ehebruch oder nicht? Wie ist seine Antwort zu dieser Frau? Sollte ich so etwas tun, so ein Unrecht und gegen Gott sündigen? Gegen Gott sündigen. Er wusste, wenn er zwischenmenschlich in Sünde fällt, wirkt sich das aus auf die Beziehung zu meinem Herrn. Gott ist in sich in völliger Einheit und Harmonie. Er möchte, dass wir das widerspiegeln in unseren Gemeinden, in unserem Leben, in unseren Beziehungen. Wenn du in gebrochenen Beziehungen lebst, dann ist der Segen Gottes in Gefahr. Deswegen hat die Dreieinigkeit eine Auswirkung auf unser persönliches Leben. Weil wir sehen, wie Gott miteinander umgeht, wie sollten wir miteinander umgehen? Die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist bewahrt und fördert Paulus, indem er seine aktuelle Situation mit seinen Geschwistern bedenkt und in Beziehung setzt zu dem Dreieinigen Gott. Okay, Dreieiniger Gott, was kann ich von dir lernen, auf meine aktuelle Situation bezogen? Er schreibt den Tränenbrief. Unter bittersten Tränen sagt er ihnen, was nicht richtig läuft. Er spricht Gerechtigkeit und Wahrheit. Und was passiert dann? Paulus bewahrt und fördert die Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, indem er Raum für Gottes Liebe und Jesu Gnade gibt. Wie tut er das? Wie lässt er Raum für Gottes Liebe und Jesu Gnade in dieser Situation? Der 2. Korintherbrief, der beantwortet es. Er verlässt den Weg dieser Traurigkeit und nimmt die Entschuldigung der Korinther an. Paulus hat seinen Freund Titus in die Gemeinde geschickt. Er hat gesagt, wir haben gerade so einen Clinch. Wenn ich dort jetzt persönlich auftauche, habe ich die Befürchtung, dass nur noch mehr Traurigkeit da sein wird. Ich möchte so gern mit denen das klären, aber bitte geh du. Schick ihnen meinen Brief und komm dann wieder zurück. Titus hat den Brief genommen, ist hingelaufen, waren ein paar Meter mehr als heutzutage vielleicht zwischen den Gemeinden, hat den Brief gegeben. Und alle waren voller Erwartung, was machen jetzt die Korinther damit, die in dieser Sünde leben? Erkennen sie ihre Schuld? Es sind harte Worte, was wird passieren? Und dann kam Titus wieder und hat berichtet. Und dann hat Paulus diesen Brief geschrieben. Und dann schreibt er in Kapitel 7, 2. Korinther 7, Abvers 6. Doch Gott, der die Niederschlagen ermutigt, gab mir durch die Ankunft von Titus neuen Mut. Es war aber nicht nur seine Ankunft, noch vielmehr bedeutet es für mich, dass ihr Titus so ermutigt habt. Er hat mir erzählt, wie gern ihr mich sehen wollt, wie sehr ihr das Vorgefallene bedauert und wie rückhaltlos ihr bereit seid, euch auf meine Seite zu stellen. Das hat mich noch glücklicher gemacht. Ich habe euch durch meinen Brief wehgetan. Aber ich bedauere es nicht, dass ich ihn geschrieben habe. Als ich hörte, wie hart er euch zuerst getroffen hat, tat es mir zwar leid, aber jetzt freue ich mich darüber. Natürlich nicht deshalb, weil mein Brief euch Schmerz bereitet hat, sondern weil dieser Schmerz euch zur Besinnung gebracht hat. Es war ein Schmerz, wie Gott ihn haben will. Deshalb war es nicht zu eurem Schaden, dass ich euch so geschrieben habe. Denn der Schmerz, wie Gott ihn haben will, ruft eine Reue hervor, die niemand je bereut, denn sie führt zur ewigen Rettung. Paulus ist einen Weg eingeschlagen, hat Wahrheit gesprochen, Gerechtigkeit geübt, es hat wehgetan, auch ihm, er hat viel geweint darüber. Er wusste aber am Ende, wenn meine Freunde umkehren und die Gemeinschaft wiederhergestellt ist, dann wird die Gemeinschaft auch mit dem Geist wiederhergestellt sein. Und wenn diese Gemeinschaft wiederhergestellt ist, er schreibt hier, es führt zur ewigen Rettung. Ja, was ist es denn? Die Liebe und Gnade Gottes. Diese Gemeinschaft, die wir dann miteinander wieder haben, ermöglicht wieder dem Heiligen Geist stark unter uns zu wirken. Und die Korinther-Gemeinde war tatsächlich eine Gemeinde, wo Gott oft stark gewirkt hat. Und Paulus wollte das nicht verlieren. Aufgrund von fehlender Einheit hat er gesagt, der Preis ist zu groß. Ich will die Einheit untereinander, weil die Einheit bei Gott perfekt ist. Ich möchte diese Gemeinschaft mit Gott. Und wenn wir in Einheit leben, werden wir diese Reichtümer Gottes empfangen in unserem Leben. Und was tut er? Er vergibt ihn. Er spricht nicht nur Gerechtigkeit und nicht nur Wahrheit. Und das ist vielleicht auch ein Wort für dich heute. Er ist nicht nur klar, er beklagt nicht nur einfach die Sache und sagt, so geht das nicht. Er sieht, dass von seinem Gegenüber das Herz wieder zugewandt ist. Und was macht er? Er vergibt ihnen. Was macht er? Er lässt die Liebe und Gnade Gottes praktisch werden in der Vergebung. Er gibt Gott selber Raum. Und ein Mensch ist nie Gott ähnlicher als in der Vergebung. Gott ist ein Gott der Vergebung. Wenn du einen Konflikt hast, vielleicht auch in dieser Gemeinde, nimm diesen Konflikt ernst. Denn dieser Konflikt kann sich dazu entpuppen, dass Segen Gottes flöten geht. Dass Segen Gottes an deinem Leben vorübergeht. Gott ist absolut eins. Drei komplett eins. Und Jesu Wunsch ist es, dass wir genauso eins sind. Nicht nur mit Gott im Heiligen Geist, sondern auch hier, genau hier, dass wir eins sind miteinander und der Segen Gottes fließen kann. Aber wenn Bitterkeit dein Leben regiert, wenn Bitterkeit deine Beziehungen regiert, muss ich dir eine Sache sagen. Dann liegt das daran, dass du zu wenig Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hast. Denn wenn du mit dem Geist Gemeinschaft hast, dann siehst du, wie der Heilige Geist, und wenn du Gottes Wort liest, wie der Heilige Geist mit Jesus, dem Sohn und mit dem Vater kooperiert und sie tiefe Gemeinschaft haben. Und wenn das keine Auswirkungen auf dein Leben hat, dann hast du keine tiefe Gemeinschaft mit dem Geist. Die Gemeinschaft mit dem Geist wird in diese Liebe und Gnade, in die Vergebung führen. Schmeiß die Bitterkeit weg. Sie hat keinen Platz in der Gemeinschaft Gottes. In der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat es keinen Platz für Bitterkeit. In der Gemeinschaft Gottes hat nur eines Platz: Liebe, Gnade, Vergebung. Und daraus entsteht dann die Einheit.
habe mich gefragt, ist es weit hergeholt, dass ich diesen ganzen Prozess, den Paulus durchlebt in seinem Innersten, ist es zu weit hergeholt, dieser Gedanke, dass er das mit der Dreieinigkeit so in Beziehung setzt. Ich bin bei dieser Schlussfolgerung geblieben aus folgendem Grund. In 1. Korinther 2 und in 1. Korinther 7 beschreibt Paulus, wie es dem Geist in seinem Innern erging. Und in Kapitel 2 hat er gesagt, als das alles mit euch noch unklar war, als ich nicht wusste, ob wir wieder zu einer Einheit werden, da war mein Geist in mir unruhig, sagt er. Und in Kapitel 7 knüpft er wieder darauf an und sagt, und dann ist Titus gekommen. Titus kam und durch die Begegnung mit euch und die vielen Tröstungen, die er erlebt hat, wurde der Geist im Innern erquickt, lebendig gemacht. Und das fand ich so interessant, dass Paulus auf den Geist in ihm Bezug nimmt. Und die Gemeinschaft mit diesem Geist hat Gott sensibel gemacht, was die Dreieinigkeit ausmacht. Es hat ihn sensibel gemacht, der Geist in ihm hat sich geregt, hat ihn unruhig gemacht. Paulus, du musst was tun, wenn du diese Gemeinschaft behalten möchtest. Die Gnade des Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Wenn Paulus so einen großen Segen am Ende ausspricht, dann zeigt er allen, die das lesen, Leute, wir hatten eine fette Krise, wir hatten große Probleme, aber meine Freude über die Einheit in der Dreieinigkeit, aber auch unter uns, ist so groß, dass ich nicht anders kann, als mit der ganzen Dreieinigkeit aufzufahren und den größten Segen, den ich zu bieten habe, euch, meinen Geschwistern, zu geben. Deswegen fordere ich dich wirklich auf, beseitige die Hindernisse, die zum Segen führen. Heute haben wir uns nur einen Aspekt angeschaut und das ist die Einheit. Wenn du nicht in Einheit lebst in deinen Beziehungen, schaff Versöhnung, damit die Gemeinschaft mit Gott selbst nicht beeinträchtigt, lahmgelegt oder gemindert wird. Stelle alle Lebensbereiche, die du hast, unter die Herrschaft deines Partners, dem Heiligen Geist. Lebe in dieser Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Lass alle Beziehungen durchfluten. Denn das Resultat am Ende wird sein, dass du mit dem Heiligen Geist nur ein Kanal bist für die Liebe und Gnade Gottes, dass Vergebung kommt. Und meine Freunde, das ehrt unseren Herrn Jesus Christus am allermeisten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Amen.